Schönen guten Morgen. Sie sind wieder herzlich eingeladen, mitzurätseln wie in den guten alten Zeiten. 15 anspruchsvolle Wissensaufgaben und kein Internet, um eben mal schnell die Lösung zu googeln. Willkommen im Jahr 1977. Olaf Kosert begrüßt Sie zu einer weiteren Folge von Allein gegen alle, der Rateshow von und mit Hans Rosenthal. Es ist die Ausgabe vom 18.06.1977. Einige deutsch-deutsche Ereignisse von damals. Im Juni 77 verlässt Schauspieler Manfred Krug nach langer politischer Schikane die DDR und zieht mit seiner Familie in den Westen. In Dresden wird mit dem Wiederaufbau der zerstörten Semperoper begonnen und auf der Documenta in Kassel stellen zum ersten Mal DDR-Künstler aus. Unter ihnen Willi Sitte, Wolfgang Matheuer und Fritz Krämer. Wir gehen mit Hans Rosenthal jetzt nach Hamburg, denn diesmal wird Allein gegen alle aus dem großen Sendesaal des Norddeutschen Rundfunks übertragen. Die Regeln sind immer noch die gleichen. Es gibt drei Spielrunden. Jeweils ein Kandidat, eine Kandidatin fordert eine Stadt heraus mit jeweils 5 Fragen. Mindestens 3 davon müssen richtig beantwortet werden, sonst kommt der Kandidat eine Runde weiter, die Stadt scheidet aus. In dieser Sendung wird zum ersten Mal auch eine ganze Nordseeinsel mitspielen, Borkum. Macht gleich den Anfang. 8000 Einwohner plus 15.000 Kur- und Urlaubsgäste. Wir schauen mal, was diese geballte Macht zustande bringt gegen den einen Kandidaten, Friedrich Loch aus Karlsruhe.
Guten Tag, Nordseebad Borkum. Hier sind meine 5 Fragen. Frage 1. In welchem Monat und Jahr wurde der Pazifische Ozean zum ersten Mal auf den Luftweg überquert? Frage 2. Wo unterhält ein staatliches Transportunternehmen eine eigene Bahn- und Schifffahrtslinie, deren Fahrplan letztlich vom Mond bestimmt wird? Frage 3. Wodurch wurde der Amerikaner Rudolf Dirks weltbekannt? Frage 4. Welcher Komponist wird als musikalischer Schöpfer zweier Operetten bezeichnet, die er nie als Operetten komponiert hatte? Frage 5. Warum gab es ein einziges Mal bei den Bootsrennen zwischen den englischen Universitäten Cambridge und Oxford ein totes Rennen?
Ja, und wer den Begriff totes Rennen nicht genau kennt, ist es so quasi unentschieden. Und nun gebe ich noch die Zusatzaufgabe für die Insel Borkum bekannt. Liebe Borkumer, aber auch liebe Gäste, wir wollen am Strand vor der Kurhalle 15 verschiedene Gegenstände sehen, die mit Luft gefüllt werden müssen. Aber verschiedene. Selbstverständlich müssen sie aufgeblasen sein und wirklich nichts doppelt. Also Luftmatratze nur einmal. Das wär's schon und ab geht die Post. Das heißt, wir starten die erste Rateviertelstunde dieser Sendung. Das wäre es jetzt von der Elbe. Ich rufe wieder Lilo Katzke, damit sie uns schildern kann, wie die Fragen von Herrn Loch angekommen sind.
Na ja, also so ganz einfach zu beantworten dürften die nicht sein, aber wir stürzen uns mal mit Vehemenz in eine Antwort, die wir hier haben, nämlich auf
welche
Frage 2.
Frage 2. Wo unterhält ein staatliches Transportunternehmen eine eigene Bahn- und Schifffahrtslinie, deren Fahrplan letztlich vom Mond bestimmt wird?
Herr Rosenthal, wir meinen Wangerog.
Wangerooge, meinen Sie? Wir fragen mal die Schiedsrichter. Richtig. 1-0. Und das Interessante ist, dass von Sande über Jever auch die Züge, die eingesetzt werden, nach dem Tidenfahrplan, nach Ebbe und Flut eingesetzt werden. Und so gibt es im Kursbuch für diese kleine Linie 4 Seiten, weil ja für jeden Monat und so weiter immer extra die Abfahrtzeiten gegeben sein müssen. Staatliches Transportunternehmen Bundesbahn hat also eine Linie, wo man sich quasi nach dem Mond mit den Abfahrtzeiten richtig wegen Ebbe und Flut. 1-0. Haben Sie noch eine Antwort? Das war ja sensationell.
Nein, wir hoffen natürlich nicht, dass wir uns auf diesen Lorbeeren bis zum Schluss der Runde ausruhen müssen. Aber wir wollen noch ein bisschen nachdenken. Es wird noch geprüft und einige Zettel werden durchgegeben. Aber lassen Sie uns bitte noch etwas Zeit.
Ja, wir geben Ihnen gern diese Ruhe. Und deshalb schalten wir jetzt mal zu Felix Knimmüller. Felix, was tut sich jetzt bei Ihnen?
Ja, Hans, hier tut sich einiges. Den ersten Herrn, das war nichts, das hätte Ihre Jury nicht anerkannt. Der kam hierher, das war offenbar ein Politiker aus Bonn und der fragte, ob er sich hier auch aufpusten könnte. Den habe ich wieder weggeschickt. Das hat also keinen Zweck. Aber ich habe hier einen der jüngsten Kurgäste. Wie alt bist du denn?
Fünf.
Ich habe doch genau geschätzt, weil es mir die Mutter auch gesagt hat. Er hat einen richtigen Fußball, der wird mit einer Pumpe aufgeblasen, ja? Also ich glaube, das erste können wir abhaken.
Gut, ja. Eins haben wir, die anderen 14 erwarten wir dann noch, ja? Vielen Dank, Felix. Und wir setzen nun das Programm von Hamburg aus fort. Und da möchte ich Ihnen als erste Solistin dieser Sendung einen charmanten Gast aus der Tschechoslowakei vorstellen. Eine Künstlerin, ihr Name Helena Vondratschkova. Sie hat beim Tschechischen Rundfunk in vielen Fernsehsendungen mitgewirkt. Selbstverständlich gibt es auch Schallplatten von ihr. Übermorgen fliegt sie für 3 Wochen nach Kanada, nach Montreal. Dort spricht man ja Französisch und sie will dort singen, sagte sie mir, das berühmte Chanson Parlez-moi d'amour. Und dort dachten wir uns, das Lied ist hübsch, das nehmen wir auch. Allein gegen alle, wir erwarten jetzt Helena Vondratschkova.
Redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ce mot suprême. Je vous aime. Vous savez bien que dans le fond, je n'en crois rien, mais cependant, je vais encore écouter ce mot que j'adore, votre oiseau sans caressant. Il est murmurant, frémissant, ma berce de sa belle histoire, et malgré moi je vais y dites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ce mot. Je vous aime.
Helena Vondratschkova. Wir schauen auf die Uhr. In der ersten Runde sind jetzt 6:38 vergangen. Wir schalten wieder um nach Borkum. Es steht 1-0. Bitte, Lilo Katzke.
So, und wir haben jetzt eine Antwort durchzugeben auf Frage 4.
Frage 4. Welcher Komponist wird als musikalischer Schöpfer zweier Operetten bezeichnet, die er nie als Operetten komponiert hatte?
Herr Rosenthal, wir meinen Jacques Offenbach.
Nein. Das ist nicht richtig. Und Sie haben ja innerhalb der 15 Minuten die Möglichkeit, bis zu 3 Antworten auf jede Frage durchzusagen. Nach der 15. Minute nur noch eine Möglichkeit, aber auch nur dann, wenn noch keine 3 Antworten gegeben wurden.
Ja, hier werden noch einige Antworten, die gekommen sind, überprüft. Mhm. Also wir haben noch keine durchzugeben im Moment.
Keine weitere?
Nein, keine weitere.
Danke. Dann ist jetzt Felix Knemerle an der Reihe. Kurhalle am Strand. Weitere Dinge, die mit Luft gefüllt werden müssen.
Hans, bei mir ist gerade mit einem Gegenstand, der mit Luft aufgeblasen wird, der Blutdruck gemessen worden. Wir haben eine Schwester hier. Schwester, sind Sie für die Mund-zu-Mund-Beatmung zuständig?
Im Fall der Not auch.
Im Falle der Not. Wie ist denn nun mein Blutdruck? Lebe ich noch ein bisschen?
Sie leben noch, ja.
Ich schaffe es noch, ja.
Also dieses kleine Bällchen da mit Luft.
Ja, genau. Dann haben wir hier, das ist etwas, also wenn Borkum hoffnungslos überfüllt sein sollte, dann ziehen die Vermieter eine Luftmatratze aus der Speisekammer. Wie ist das? Hast du schon mal auf dem Ding geschlafen?
Ja.
Schläft sich da gut drauf?
Nee,
das habe ich mir auch gedacht, ja. Also eine Luftmatratze haben wir. Dann haben wir hier, ich möchte annehmen, das ist eine Leihgabe aus einem Opernhaus, einen aufgepumpten Schwan von Lohengrin. Was soll denn das sein, Amma, sag mal?
Ja, ein Papagei.
Ach, das ist ein Papagei, das habe ich verwechselt. Sieht aber aus wie ein Schwan, ja. Also ein aufgeblasener, kann man sagen, es ist ein Schwimmvogel.
Ja? Papagei. Ja, noch einen würde ich jetzt sagen, Felix.
Noch einen, dann haben wir, was ist denn das hier? Was haben Sie da?
Da habe ich heute Morgen ein Brötchen drin geholt, das ist eine Brötchentüte.
Na, knallen Sie doch mal. Moment, Achtung. Sehr schön, vielen
Dank. Da muss ich mal die Jury fragen, können wir das als Gegenstand mit Luft, die Tüte, die da zusammengeschlagen wurde? Was meint die Jury?
Ja.
Sie nickt, also schön, jetzt haben wir 5.
Das hätte ja auch Berliner Luft sein können. Dann ist hier etwas Traditionelles, ach, mir kommen direkt die Tränen der Nostalgie. Ein uralter Drahtesel, ein Fahrrad, dieses Fahrrad, wem gehört denn das Ding? Oder parkt das hier sowieso unbewusst? Ach, das ist Ihr Fahrrad. Da sind also zwei Reifen, die sind womit gefüllt?
Mit Luft.
Wunderbar, fein beobachtet. Also,
sagen Sie mal, Felix, wenn Sie sowas fragen, was hatten Sie gedacht, was denn dann außerdem noch drin sein könnte?
Ja, ich weiß ja nicht, kann ja auch Friesengeist drin sein, habe ich gestern Abend probiert, schmeckt fabelhaft.
So, also Felix sind 6, das reicht erstmal. Da es erst 1-0 steht, ich glaube, ich muss der Stadt Borkum Gelegenheit geben, noch Antworten durchzusagen. Wir rufen noch einmal das Rathaus. Lilo Katzke, haben Sie noch Antworten?
Ja, wir versuchen es mal mit Antwort auf Frage 4.
Also Frage 4, das ist jetzt die zweite Antwort, die Sie geben. Ja? Welcher Komponist wird als musikalischer Schöpfer zweier Operetten bezeichnet, die er nie als Operetten komponiert hatte?
Ja, Herr Rosenthal, unser zweiter Versuch. Wir meinen jetzt Franz Schubert.
Franz Schubert, was sagt dazu? Das ist nicht richtig. Bei Franz Schubert war es nur eine, das Drei-Mädel-Haus, das nach seinem Tode zusammengestellt war, aber nicht zwei Operetten. Deshalb haben wir das bewusst so formuliert.
Ja, dann mit der dritten Antwort auf 4 warten wir noch ein bisschen. Gut. Hier ist noch eine Antwort auf Frage.
Haben Sie noch eine?
Frage Nummer 1.
Frage 1. In welchem Monat und Jahr wurde der Pazifische Ozean zum ersten Mal auf dem Luftweg überquert?
Im Juni 1919.
Leider nein.
Ja, und wir möchten auf Frage 3 antworten.
Frage 3. Wodurch wurde der Amerikaner Rudolf Dirks weltbekannt?
Herr Rosenthal, wir meinen, dass er das Getränk Coca-Cola erfunden hat.
Er hat das Getränk, ich will Ihre Werbung nicht wiederholen, erfunden. Also, nein, und vielleicht darf ich anfügen, so etwas würden wir schon nicht nehmen, wegen der Werbegefährlichkeit, die in solch einer Frage steckt.
Gut, dann versuchen wir es mal auf Frage 1.
Frage 1. In welchem Monat und Jahr wurde der Pazifische Ozean zum ersten Mal auf dem Luftweg überquert? Zweite Antwort von Ihnen jetzt.
Im Oktober 1924, meinen wir.
Oktober 1924. Leider nein.
Dann möchten wir eine Antwort auf Frage 5 geben.
Frage 5. Warum gab es ein einziges Mal bei den Bootsrennen zwischen den englischen Universitäten Cambridge und Oxford ein totes Rennen?
Herr Rosenthal, unsere Jury meint, die Formulierung Ihrer Frage lässt folgende Antwort zu, nämlich die Formulierung, weil beide Boote gleichzeitig 1877 das Ziel erreicht haben.
Was meint dazu die Jury? Das ist nicht richtig.
Ja, dann müssen wir noch ein kleines bisschen Zeit rausschinden, aber ich glaube, wir nähern uns schon den 15 Minuten.
Es sind noch genau 3:02. Jetzt sind die 15 Minuten vergangen. Ich wiederhole nun noch einmal die Fragen und so oder so fällt jetzt die Entscheidung. Sie führen 1-0, 4 Antworten sind offen. Frage 1. In welchem Monat und Jahr wurde der Pazifische Ozean zum ersten Mal auf dem Luftweg überquert?
Wir geben als letzte Antwort Möglichkeit an Mai 1927.
Hier kommt die Antwort.
Im Jahre 1929 im August.
August, vielleicht haben Sie die Antwort auch vorliegen, 1929, und zwar ging da Graf Zeppelin auf Weltfahrt. Es war kein Flugzeug, das den Pazifischen Ozean per Luft zum ersten Mal überquert hat, sondern Graf Zeppelin. Also 1:1, ein Punkt für Friedrich Loch. Frage 3 kommt jetzt. Wodurch wurde der Amerikaner Rudolf Dirks weltbekannt?
Keine Antwort liegt vor.
Hier kommt Herr Loch.
Er zeichnete die ersten Comics der Welt.
Ja, er ist derjenige, der die Comics zeichnete, diese Leute mit den Sprechblasen. Und zwar hat er sich als Vorbild genommen Max und Moritz damals. Inzwischen gibt es schon 3 Generationen. Das war damals der Katzenjammer-Kids, Katzenjammer-Kids, so hieß das. Und die Figur erscheint heute noch, das erste Mal am 16. Dezember 1897. Seitdem gibt es diese Figuren. 2:1 für Friedrich Loch. Frage 4. Welcher Komponist wird als musikalischer Schöpfer zweier Operetten bezeichnet, die er nie als Operetten komponiert hatte?
Unsere Antwort als dritter Versuch, Franz Lehár.
Franz Lehár.
Josef Strauss, 1827 bis 1870.
Na, da haben Sie gleich die Lebenszeit mit angegeben, brauchten wir gar nicht. Und zwar, Josef Strauss ist der Bruder von Johann Strauss, hat sehr viel komponiert. Es gibt, glaube ich, 283 Kompositionen von ihm. Und nach seinem Tode haben Leute aus den Melodien 2 Operetten hergestellt. Einmal die Operette Frühlingsluft und das andere heißt das Schwaberl aus dem Wiener Wald. Wiener mögen verzeihen, wie ich Schwaberl ausspreche. Aber wir haben das Band da. Ganz kurz eine Einblendung der Ouvertüre Frühlingsluft von Josef Strauss. Danke, das reicht schon. Das dazu, das ist der dritte Punkt. Und Frage 5, warum gab es ein einziges Mal bei den Bootsrennen zwischen den englischen Universitäten Cambridge und Oxford ein totes Rennen?
Unser Antwort, Herr Rosenthal, weil die Themse zugefroren war.
Nein, jetzt kann ich es Ihnen sagen, Sie lagen mit einer Antwort beinahe richtig, das Jahr stimmt, 1877. Aber es war da sehr kalt, auch das stimmt, sie war nicht zugefroren, die Themse. Die Schiedsrichter tranken wegen des kalten Wetters so viel Alkohol und vergaßen dabei, auf die Boote zu achten. Obwohl die Boote mit beträchtlichem Abstand durchs Ziel gingen, konnte sich nachher niemand mehr erinnern, wer der Erste war. Deshalb war dies das einzige Rennen, das 1877 als totes Rennen dann deklariert wurde. Wenn man sich vorstellt, die Ruderer, die wirklich dann da wochenlang trainiert haben, dann waren sie Erste und keiner konnte genau sagen, wer war der Erste. Sie können einem leid tun. Hier also das Ergebnis der ersten Runde, diese allein gegen alle Sendung. Friedrich Loch aus Karlsruhe gegen die Insel Borkum mit allen Urlaubern, aber ich sagte schon, Handicap, die Urlauber haben ja keine Bücher mit. Es gewann mit 4:1 Friedrich Loch aus Karlsruhe. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, da hat den Borkumern die doppelte Einwohnerzahl zur Ferienzeit nicht viel genützt. Die Fragen von Kandidat Friedrich Loch waren einfach zu schwierig für eine kurze Viertelstunde. Dafür sind am Ende aber immerhin alle 16 mit Luft gefüllten Gegenstände zusammengekommen, vom Gummiboot bis zur straußeneigroßen Kaugummiblase. Den Sonderpunkt konnte sich Borkum also sichern, ist aber trotzdem raus aus dem Rennen. Dafür eine Runde weiter, Herr Loch aus Karlsruhe. Sie hören Allein gegen alle vom 18. Juni 1977. Es versucht sich jetzt Ahlen in Baden-Württemberg, Ahlen mit Doppel-A. Die Stadt hat zwar tatsächlich einen Aal in ihrem Wappen, der Name stammt aber wahrscheinlich von der römischen Militäreinheit Ala Secunda Flavia. Die war dort im berühmten Kastell Aalen untergebracht. Mit historischem Wissen können jetzt auch die Aalener punkten bei ihrer Premiere in Allein gegen alle. Hier sind die 5 Fragen von Kandidat Julius Busse aus Hamburg.
Frage 1. Sensation war 1928 die Atlantiküberquerung von Ost nach West im Flugzeug von Köhl, Hünefeld und Fitzmaurice. Die Behörden hatten den Flug untersagt. Köhl hätte aber auch aus einem anderen Grunde nicht fliegen dürfen. Weshalb? Frage 2. Welcher bekannte und beliebter Schauspieler war Abgeordneter in der Hamburger Bürgerschaft? Frage 3. Die Orkney- und Shetlandinsel gehörten ursprünglich zu Dänemark. Durch welchen Umstand kamen sie in den Besitz von England bzw. Schottland? Frage 4. Welcher Bundeskanzler hatte Anspruch auf die Anrede Sir? Frage 5. In einem fast in jedem Haushalt vorhandenen Buch wird ein Mann namens Elhanan genannt. Wodurch wurde er bekannt?
Das waren die 5 Fragen von Julius Busse. Und nun noch die Sonderaufgabe für allen. An diesem Spiel können sich nicht alle Aalener beteiligen, denn dieser Zusatzpunkt soll von den Linkshändern in Aalen gewonnen werden. 15 Linkshänder erwartet Franz Kellers auf dem Marktplatz. Sie sollen zum Beweis ihren Namen schreiben und mit links einen Faden in eine Nähnadel einfädeln. Also liebe Linkshänder, verhelfen Sie Ihrer Stadt zu einem weiteren Punkt und machen Sie mit. Und damit wird die 2. Runde gestartet. Von Hamburg aus geht es wieder zu Hermann Ehinger ins Rathaus von Aalen. Klingeln schon die Telefone und welches Gesicht macht jetzt Oberbürgermeister Pfeifle?
Ja, das soll er am besten selber sagen.
Ja, Herr Rosenthal, ich mache ein etwas betroffenes Gesicht, denn ich bin der Meinung, Herr Busse hat uns einige sehr harte Nüsse aufgegeben. Aber wir haben hier die gescheitesten Leute von ganz Aalen versammelt, sodass ich recht zuversichtlich bin.
Gut, danke schön. Sie haben auch noch sehr viel Zeit. Es sind jetzt erst 1 Minute und 17 Sekunden vergangen. Es geht zu Franz Kellers auf dem Marktplatz. Sie kennen die Sonderaufgabe und ich hoffe, dass Sie uns auch bald die ersten Mitspieler präsentieren können. Was gibt es ansonsten vom Marktplatz zu berichten?
Ja, also so ganz zaghaft kommen einige Leute zu uns. Ich weiß nicht, ob die es Linkshänder oder Rechtshänder sind. Vielleicht wollen sie auch ein bisschen schauen. Aber ich hoffe, es müsste doch in Aalen bei 66.000 Bürgern müssten doch 15 Linkshänder sein.
Also, mein lieber Franz, noch etwas. Haben Sie das Buch da?
Ja, das habe ich da.
Und Sie achten darauf, dass die Unterschrift wirklich so ist, dass man sagt, es wird oft mit links geschrieben, nicht, dass da einer anfängt, der Rechtshänder ist und die Buchstaben einzeln zusammenkitzelt.
Wir haben sogar noch ein weiteres. Nach Rücksprache mit dem Verwaltungsrat dürfen die Leute die Nähnadel sogar behalten, mit der sie den Faden einfädeln.
Na wunderbar, kommen wir ja gut hin. Vielen Dank, Franz Kellers. Später melden wir uns wieder bei Ihnen. Jetzt setzen wir das Programm aus Hamburg fort. Ich kann Ihnen einen Mann mit einer herrlichen Stimme vorstellen. Sie werden sich den Namen auch merken müssen, damit Sie später einmal sagen können, damals, als er noch nicht so bekannt war, habe ich ihn schon gehört. Es ist Heinz Kruse. Er wurde in Schleswig geboren und singt hier an der Hamburgischen Staatsoper. Und er bringt uns jetzt so zur Urlaubszeit ein berühmtes italienisches Lied, Santa Lucia. Franz Thon, das NDR Tanzorchester und Heinz Kruse.
L'astro d'argento, la gira e l'onda, prospero il vento, venita l'agile, barchetta mia, Santa Lucia, Santa zeffiro così soave, oh come bello star sulla nave, su passaggeri
war Heinz Kruse. Wir kommen zurück zum Spiel Julius Busse aus Hamburg gegen Aalen. Seitdem die Aufgaben gestellt wurden, haben wir eine Zeit von 6 Minuten und 34 Sekunden. Wir schalten um. Bitte Hermann Ehinger im Rathaus.
Ja, die Köpfe rauchen hier und die Antwort auf die erste Frage ist bereits da. Herr
Oberbürgermeister. Auf welche Frage 1?
Ja, Frage 1.
Sensation war 1928 die Atlantiküberquerung von Ost nach West im Flugzeug von Köhl, Hünefeld und Fitzmaurice. Die Behörde hatte den Flug untersagt. Köhl hätte aber auch aus einem anderen Grund nicht fliegen dürfen. Weshalb?
Die Antwort lautet, Köhl hatte keinen gültigen Pilotenschein.
Was sagt dazu die Jury? Ja. 1-0. Ich muss Ihnen dazu sagen, Köhl war vorher bei der Lufthansa und da er schon vorher so einen Versuch gemacht hatte, wurde er da raus. Ich weiß nicht, ob man rausgeschmissen sagen soll. Jedenfalls wurde ihm auch der Flugschein aberkannt für Personen und er hatte nur noch einen Privatflugschein für 2 Personen, also er und eine Begleitperson. Da er aber mit 2 Personen geflogen ist, hat er eigentlich seine Lizenz überschritten. Er hätte nur eine Person mitnehmen dürfen auf diesem Flug und hat 2 mitgenommen. Richtig, 1-0. Ganz toll.
Und es geht weiter im Text. Wir haben eine Antwort auf die Frage 4. Hans Rosenthal.
Frage 4. Welcher Bundeskanzler hatte Anspruch auf die Anrede Sir?
Konrad Adenauer.
Konrad. Oi! Ja, ich höre schon den Jubeln. Adenauer hat ja sehr viel Ehrung im Laufe seines Lebens erhalten, über 20 Ehrendoktortitel allein. Aber er hatte auch 2 britische Orden, St. Michael und St. Georgs Orden. Und der St. Georgs Orden, wer diesen hat, der hat das Recht, dass man ihn mit Sir anspricht. Also richtig, 2-0. Und bitte weiter.
Im Moment müssen wir jetzt noch weiter denken. Wir bitten um eine kurze Pause.
Ja, wir geben Ihnen gern die Pause und rufen gleich Franz Kellers, Marktplatz. Was machen die Linkshänder?
Das Geschäft blüht. Wir haben schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der 10. schreibt gerade. Aber verschieden. Ja, das sind 8. Da sind noch so viele. Ganz Aalen besteht aus Linkshändern. Eine Schwierigkeit hatte das. Da kamen verschiedene an, schon mit einer Nadel und einem Faden drin. Da habe ich gesagt, nee, Kinder, so nicht. Wir haben nämlich Nadeln mit einem ganz kleinen Öhr.
Aha. Kann man mal hören, dass Sie mit irgendjemandem sprechen?
Ja.
Linkshänder, ob er auch rechts schreiben kann? Dass
ja,
man darf...
aber... Herzlich gerne, Frau. Sie haben gerade eben geschrieben, sind Sie von Geburt an Linkshänder gewesen?
Ja, aber schreiben durfte man in der Schule früher nicht.
Heute darf man das. Und ich sehe, Sie üben gerade das Einfädeln. Wie arbeiten Sie denn im Haushalt, rechts oder links?
Ziemlich links.
Ziemlich links. Und was sagen Sie zu Ihren Kindern, wenn die jetzt plötzlich links anfangen?
Beide rechts.
Eine ganz indiskrete Frage. Verhauen Sie Ihre Kinder mit rechts oder mit links?
Links.
Tatsächlich, sie macht es mit links.
Ja, Franz,
ja, bitte.
Das genügt erstmal. Wir werden uns später wieder bei Ihnen melden.
Jawohl.
Also der Stand jetzt, es steht 2-0 für Aalen. Es ist noch alles drin. Wir rufen wieder Hermann Ehinger.
Jetzt die Antwort auf Frage 3.
Gut, die wiederhole ich. Die Orkney- und Shetland-Inseln gehörten ursprünglich zu Dänemark. Durch welchen Umstand kamen sie in den Besitz von England bzw. zunächst erstmal Schottland?
Der Umstand war ein sehr häufiger Umstand, nämlich durch Heirat.
Die Schiedsrichter sind der Meinung, nein.
Wir denken weiter.
Dann denken Sie mal weiter. Haben Sie noch Antworten da?
Ja,
haben wir
noch eine
Antwort? Jawohl, eine Antwort auf die Frage Nummer 2.
Welcher bekannte und beliebte Schauspieler war Abgeordneter in der Hamburger Bürgerschaft?
Hans Albers.
Nein, nicht richtig.
Eine zweite Antwort auf diese Frage, Gustav Gründgens.
Nein.
Jetzt warten wir ein Weilchen.
Sie warten.
Ja.
Gut, dann schalten wir jetzt um zu Franz Kellers. Franz, haben Sie 15?
Wir haben mehr, wir sind ausverkauft. Vollkommen aus, die Nadeln reichen gar nicht aus. Ich habe schon Leute losgeschickt, neue Nadeln zu holen. Ich hoffe, dass die in der nächsten Stunde noch kommen.
Na, was schätzen Sie, wie viele Linkshänder sind jetzt bei Ihnen?
Ich habe jetzt 20 Unterschriften und es stehen ungefähr noch um mich rum, nochmal 20.
Nochmal 20.
Nochmal 20,
also das reicht dann.
Hey, aber mein Garn ist auch alle, Hans, ich habe kein Garn mehr.
Gut, warten Sie jetzt ab, wir haben nämlich noch genau 9 Sekunden, dann sind die 15 Minuten vorbei. Ich rufe wieder Rathaus, wollen Sie vorher noch eine Antwort loswerden? Oder wenn 15 Minuten vorbei sind, dann geht es Schlag auf Schlag, Sie hören den Summer. Das bedeutet für mich Spielstand 2-0. Ich wiederhole die restlichen drei Fragen und eine Antwort haben Sie jeweils noch frei. Frage 2. Welcher bekannte und beliebte Schauspieler war Abgeordneter in der Hamburger Bürgerschaft? Letzte Antwort von allen.
Boy Gobert.
Boy Gobert. Nein, er wird sich freuen, dass Sie ihn da auch erwähnt haben. Aber wer ist es?
Gustav Knut.
Gustav Knut, der jetzt in der Schweiz lebt. Und ich muss dazu eine kleine Erklärung noch geben. Er war vom Februar 46 bis Oktober 46 Mitglied der Hamburger Bürgerschaft. Damals wurde hier noch gar nicht gewählt in Hamburg, sondern die britische Militärregierung hat Vertreter eingesetzt. Und als Vertreter der deutschen Schauspielkunst war Gustav Knut Abgeordneter, also parteilos Abgeordneter. 2-1. Frage 3. Die Orkney- und Shetland-Inseln gehörten ursprünglich zu Dänemark. Durch welchen Umstand kamen sie in den Besitz von England bzw. Schottland?
Durch Verpfändung. 1468 verpfändete Christian I., jetzt kann ich nicht mehr weiterlesen, an irgendeinen Schwiegersohn, König Jakob III. Schottland. Auf jeden Fall durch Verpfändung.
Verpfändung. Was meinen jetzt die Schiedsrichter? Ja. Das ist der dritte Punkt für Aalen. Jakob III. Heiratete die 13-jährige Tochter Margarete des dänischen Königs Christian I. Da Christian einen aufwendigen Hof unterhielt, hatte er wie gewöhnlich kein Geld, um seiner Tochter eine angemessene Mitgift mitzugeben. Das war damals so. Christian musste also die Inseln, Orkney und Shetlandinseln, als Mitgift verpfänden. Und da er das Pfand niemals eingelöst wurde, dann wäre es wieder dänisch. Sind die Inseln seitdem also englisch, 500 Jahre her. Das ist richtig. Und die Frage 5. In einem fast in jedem Haushalt vorhandenen Buch wird ein Mann namens Elhanan genannt. Wodurch wurde er bekannt?
Ja, ich habe hier eine Bibel vor mir liegen, nachdem der evangelische Dekan und ein katholischer Pfarrer hier mitarbeiten. Und ich kann Ihnen die Antwort jetzt durchgeben. Sie lautet, er schlug Goliaths Bruder. Ja!
Das ist der vierte Punkt und ich darf ehrlich sagen, das ist für mich eine Sensation. Im 21. Kapitel der ersten Chronik der Bibel heißt es im 5. Vers, es erhob sich noch ein Streit mit den Philistern, es gab ja David und Goliath und da schlug Elhanan, der Sohn Jairs, den Bruder Goliaths mit einer Spießstange wie ein Weberbaum. Also das hat keiner gewusst und ich dachte auch, das kommt nie raus. Wir haben mehrere Theologen gefragt, die wussten das auch nicht, wer ist schon Elhanan. Gratuliere. Und damit haben wir ein Ergebnis der zweiten Runde. Julius Busse aus Hamburg spielte gegen 66.000 Aalener. Es gewann mit 4-1 die Stadt Aalen. Herzlichen Glückwunsch.
Erste Teilnahme, erster Sieg für Aalen. Die Sonderaufgabe hat die Stadt auch gewonnen. Alle 15 Linkshänder haben den Faden in die Nadel bekommen. War allerdings eine ziemlich verquere Vorstellung, dass das nicht klappen könnte, dass ein Linkshänder mit links keinen Faden in die Nadel bekommen könnte. Dafür ist er doch Linkshänder. Natürlich kann er das. Hören wir mal, welche Sonderaufgabe jetzt auf die letzte Stadt der heutigen Sendung zukommt. Essen in Nordrhein-Westfalen tritt an gegen einen echten Fragefuchs. Kandidat Axel Steiger aus Kaiserslautern hat bereits dreimal gewonnen. Schafft er es auch diesmal, bekommt er den Titel Manneken Quiz.
Guten Tag, ich begrüße die Universität Stadt Essen und stelle meine 5 Fragen vor. Frage 1. Im Jahre 1848 erschien in einer deutschen Zeitung der erste Fortsetzungsroman unter dem Titel Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapphansky. Wer war zu der Zeit der Chefredakteur dieser Zeitung? Frage 2. Für welches Produkt warb das erste illustrierte Plakat? Frage 3. Ein berühmter Wissenschaftler löste während des Zweiten Weltkrieges 2 goldene Nobelmedaillen, die ihm zur Aufbewahrung anvertraut worden waren, in Säure auf, damit sie den Deutschen nicht in die Hände fallen konnten. Wer war es? Frage 4. 1672 schickte Ludwig XIV. Seinen Kriegsminister Sebastian de Vauban nach Nürnberg. Welchen Auftrag hatte er bekommen? Frage 5. Viele Staaten verwenden auf den Briefmarken das Bild ihres Staatschefs oder Regenten. In welchem Staat bestand zeitweilig die Verfügung, Briefmarken mit dem Bild des Staatsoberhauptes nur noch kopfstehend aufzukleben?
Das waren die 5 Rätselnüsse und nun noch die Zusatzaufgabe für alle Essener. Hier ist sie. Von den 3 Außenstellen wollen wir Lieder serviert bekommen, die mit persönlichen Fürwörtern beginnen. Also ich, du, er, sie, es, das sind 5. Und das 6. Lied muss mit wir, ihr oder sie, also Plural, beginnen. Pro Mikrofonort, also 6, jeder Mikrofonort mal ich, mal du und so weiter. Das sind dann 18 musikalische Beiträge. Ich hoffe, dass sich genügend melden und wir es auch zeitlich schaffen. Wem ein Lied mit Ich, Du, Er, Sie, Es und so weiter einfällt, kommen Sie ganz schnell zu unseren Übertragungswagen. Sie verhelfen Essen zum Sonderpunkt. Und jetzt beginnt die entscheidende 3. Runde. Nun, liebe Freundin Essen, wir wollen mal die einzelnen Stationen jetzt anrufen. Ich möchte auch wissen, wie die erste Reaktion im Essener Rathaus ist. Wie beurteilt man die Fragen? Bitte Walter Fischer.
Ja, hier ist man offenkundig schon sehr stark in die Arbeit reingegangen. Es ist sehr unruhig hier geworden. Es wird telefoniert. Die ersten Anfragen kommen zurück. Wir können auch noch keine Antworten hier weitergeben.
Gut, dann rufe ich jetzt Kennedyplatz Kurt Postel.
Nein, hier keine richtige Antwort bisher oder überhaupt keine.
Ihr habt auch noch nichts da, nein?
Nein, noch nichts.
Danke, Essen-Steele, Kaiser-Otto-Platz, Horst Braun.
Wir haben auch eine Fehlmeldung, aber sonst sind wir weiter gewappnet.
Danke, Essen-Werden, Rathausplatz, Horst Kinscher.
Mit Antworten können wir hier noch nicht dienen. Hier wird eifrig geübt, Gesangsstunden werden
Gut,
hier gegeben.
Das rufe ich dann später ab. Wir wollen das Programm nun aus Hamburg fortsetzen und begrüßen Conny und Jean Metz. Sie bringen uns einen spanischen folkloristischen Titel, in dem 4 O enthalten sind und 3 P. El Porom Pompero. Das ist ein Lied, das in jedem spanischen Dorf gesungen wird, Volkslied, so wie bei uns, hoch auf dem gelben Wagen. El Porom Pompero, für Sie nun Conny und Jean Metz.
Dolores Lolita Lola
Y un coco a mi Dolores Que aquí aflama perfumada Dolores Lolita Lola
Param pam pam Ram pam ram pam Pero pero Ram pam ram pam Pero pero Ram pam ram pam pam Param pam pam En cateto de mi hermano Que no me venga con leyes Que para yo soy gitano Que llevo sangre de rey Si es pa Si es paya, yo soy gitano, que es que llevo sangre de rey, de la palma de la mano.
Param pam pam,
ram pam ram pam, pero, ram pam ram pam, pero,
ram pam ram pam pam.
Param pam pam. Y voy a poner un candaro para cosa rara per tenina sol chalado
panno
panno per la cosa rara que se dice nina sol chalado
que ni apunta y no dispara
param pam pam ram pam param pam pero ram pam param pam pero
ram pam param pam pam
param pam pam ram pam param pam pero ram pam param pam pero
ram pam param pam pam
Axel Steiger oder Essen, die Ratezeit 4 Minuten und 52 Sekunden. Wir rufen wieder das Rathaus. Bitte Walter Fischer.
Ja, zum Anwärmen sozusagen wollen wir mal auf Frage 1 eine Antwort versuchen.
Im Jahre 1848 erschien in einer deutschen Zeitung der erste Fortsetzungsroman unter dem Titel Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapanski. Wer war zu der Zeit der Chefredakteur dieser Zeitung?
Ja, Karl Marx.
Was meint Karl Marx, sagen Sie? Was sagen dazu die Schiedsrichter? Richtig, Karl Marx. Die Zeitung existierte nur ein bisschen länger als ein Jahr, hieß Neue Rheinische Zeitung und er war der Chefredakteur. 1:0, sehr gut.
Ja, wir versuchen
es. Nebenbei gesagt, wegen dieses Fortsetzungsromans, vielleicht kann ich das noch sagen, wurde derjenige, der ihn verfasst hat, Georg Wehrt, der Journalist, und auch Marx kam vor Gericht. Das weiß ich auch noch. So.
Ja, wir versuchen es jetzt mal mit Frage 3.
Frage 3. Ein berühmter Wissenschaftler löste während des Zweiten Weltkrieges zwei goldene Nobelmedaillen, die ihm zur Aufbewahrung anvertraut worden waren, in Säure auf, damit sie den Deutschen nicht in die Hände fallen konnten. Wer war es?
Frédéric Curie mit Frau Irene.
Also Curie.
Ja.
Die Schiedsrichter? Nein, das ist nicht richtig.
So, ja, wir würden dann sagen, wir denken mal weiter.
So, und nun wollen wir uns der Sonderaufgabe zuwenden. Fangen wir mal an. Kennedyplatz, Kurt Postel, haben Sie jemand, der ein Ich-Lied vortragen kann?
Ja, ein Ich-Lied haben wir. Das ist hier sogar notiert worden. Wie heißt das Ich-Lied?
Er muss singen.
Ich bin nur ein armer Wandergesell. Der arme Wandergesell steht neben mir, der raucht noch. Hoffentlich hat er die Stimme jetzt klar. Er singt für eine Dame. Er singt dir das zu. Ja, bitte schön.
Die ältere Dame. Bitte erstmal die Musik.
Ja. Na, das also, müssen wir a cappella singen.
Ich bin nur ein armer Wandergesell. Guten Abend, liebes Mädel.
Ja. Das ist eine Eigenkomposition dazwischen, aber sie wird bestimmt gut schlafen danach. Ja, gut. Kennedyplatz. Und jetzt rufe ich Stehle Horst Braun. Haben Sie ein Du-Lied? Hallo, Horst.
Ein Du? Oh, ja? Wollen wir sehen. Ein Du haben wir. Hier haben wir ein Du, bitte.
Du liegst mir im Herzen.
Du mir auch, ja.
Danke und gleich weiter zu Horst Kinscher. Werden Rathausplatz, nehmen wir mal ein Er.
Ein Er und das Er singt eine Sie.
Er steht im Tor, im Tor, im Tor und ich dahinter.
Ja, schön. Und wieder zurück zum Kennedyplatz zu Kurt Postel. Kurt, jetzt würde ich gern von Ihnen ein Sie haben. Er, Sie, Es, Sie, Einzahl.
Ich habe so viele Sies hier, so viele nette Mädchen. Aber hier ist eine, die etwas mit Sie... Welches Lied war das? Sie war das allerschönste Kind. Wollen Sie das mal singen, bitte schön? Wie heißen Sie bitte?
Frau Schröder.
Frau Schröder singt, sie war das allerschönste Kind.
Sie war das allerschönste Kind, das man in Polen findet. Aber einer weiß, dass sie ich küsse nicht.
Also der Fischer mit den Fischerchören wird sich freuen. Das geht schon sehr schön.
Das war der A cappella-Chor vom Kennedyplatz.
Dankeschön. Und nun noch mal nach Stehle. Wie sieht's mit einem S aus, Horst Braun?
Ein S, haben wir mehrere S. Wir fangen mit einem Solisten an und werden mit Chor enden, bitte.
Es war einmal ein treuer Husar.
Gut, danke, danke, genügt. Und jetzt brauchen wir noch, dann haben wir von jedem zwei erstmal gehört, Werden, Horst Kinscher. Haben Sie ein Wir, Ihr oder Sie?
Wir haben ein Wir.
Wir sind die Eingeborenen von Prinz Riesen. Heidi, Chibla, 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 wo?
Ja, also die Stimmung ist großartig. Vielen Dank. 6 haben wir, die anderen werden wir nachher abrufen. Ich will jetzt aber ganz schnell noch mal ins Rathaus reinhören zu Walter Fischer. Haben Sie noch Antworten?
Wir wollen es versuchen auf Frage 5, bitte.
Frage 5. Viele Staaten verwenden auf Briefmarken das Bild ihres Staatschefs oder Regenten. In welchem Staat bestand zeitweilig die Verfügung, Briefmarken mit dem Bild des Staatsoberhauptes nur noch kopfstehend aufzukleben?
Es könnte sich um Griechenland handeln.
Griechenland? Nein, sagen die Schiedsrichter. Leider nein.
Dann Frage 3 wollen wir versuchen.
Frage 3, das ist jetzt die zweite Antwort. Eine haben Sie bereits gegeben. Ein berühmter Wissenschaftler löste während des Zweiten Weltkrieges zwei goldene Nobelmedaillen, die ihm zur Aufbewahrung anvertraut worden waren, in Säure auf, damit sie den Deutschen nicht in die Hände fallen konnten. Wer war es?
Ich nenne Niels Bohr.
Niels Bohr. Dazu die Schiedsrichter. Ja, das ist richtig. Er hatte die beiden Nobelmedaillen von Frank und Laue und er musste dann fliehen aus Dänemark und wollte das nicht mitnehmen und hat sie dann in Flüssigkeit aufgelöst und man hat später neue ersetzt und diese beiden Nobelmedaillen sind in einem dänischen Museum ausgestellt und sind dort zu besichtigen. 2:0, was haben Sie noch?
Frage 2 käme jetzt.
Frage 2, für welches Produkt warb das erste illustrierte Plakat?
Für faltbare Regenschirme.
Für faltbare Regenschirme. Schiedsrichter sagt, die braucht man oft, aber das stimmt nicht.
Und jetzt hätten wir wohl Frage 4, nicht wahr?
Frage 4, erste Antwort. 1672 schickte Ludwig XIV. Seinen Kriegsminister Sebastian de Vauban nach Nürnberg. Welchen Auftrag hatte er bekommen?
Er hat ihm den Auftrag gegeben, für seinen Sohn Modellsoldaten zu bestellen und er sollte die Ausführung derselben überwachen.
Was meinen die Schiedsrichter? Ja, das ist der dritte Punkt. Er sollte Spielzeug aus Nürnberg holen. Ich kann es mit kurzen Worten sagen. Dafür wurde der Kriegsminister nach Nürnberg damals geschickt. Man hatte so kleine Silbersoldaten. Die Nürnberger waren da ganz berühmt und haben immer neue gebaut. Es war eine berühmte Sammlung, aber sie existiert nicht mehr. 3-0. Haben Sie weitere Antworten?
Ja, auf Frage 2.
Frage 2. Für welches Produkt warb das erste illustrierte Plakat?
Für die Entfernung grauer Haare, also ein Haarfärbemittel.
Ein Haarfärbemittel, da die Antwort und die Frage von mir vor der 15. Minute angesetzt war, zählt das erst als zweite Antwort, die Schiedsrichter. Das ist falsch. Hallo, liebe Essener, wir müssen nun so oder so die letzten zwei Fragen klären. Vorher will ich aber noch einmal die Außenstellen abrufen, ob möglicherweise dort Antworten sind. Zum letzten Mal, was die Fragenbeantwortung anbetrifft, rufe ich den Kennedy-Platz. Kurt Postel, haben Sie noch eine Antwort für die Fragen 2 oder 5?
Wir haben eine Antwort nach oben gegeben ins Rathaus. Ich weiß nicht, ob die vom Brain Trust anerkannt worden ist.
Also das direkt hingeschickt.
Direkt nach oben gegeben.
Dankeschön. Jetzt Steele, Kaiser Otto Platz, Horst Braun.
Wir hatten 2 richtige Antworten, die haben wir raufgegeben. Wir werden sehen, ob sie...
Wie habt ihr denn das gemacht von Steele?
Hier mit einem Telefon.
Haben die Essener noch extra Telefonleitungen geschaltet?
Wir haben mehr als eine Schaltung.
Na, das habe ich nicht gewusst. Dann brauche ich, glaube ich, werden Rathausplatz nicht mehr zu rufen. Horst Kinsche?
Ja, nein, wir waschen unsere Hände in Unschuld.
Also 3-0, jetzt so oder so. Noch einmal Rathaus, Walter Fischer.
Ja.
Ist der Oberbürgermeister da?
Jawohl, und der hätte jetzt...
Die Frage 2 und 5 werden jetzt von mir verlesen. Es entscheidet sich, ob 3-2 oder ein anderes Resultat. Bei 3-2 hat der Hörer die Chance, durch eine Schätzaufgabe noch ein Unentschieden zu erreichen. Und Sie hätten dann dennoch es geschafft. Aber erst mal hören. Frage 2. Für welches Produkt warb das erste illustrierte Plakat? Bitte essen.
Bon Bière de Mars bei 2.
Bon Bière de Mars.
Hm?
Bon Bière de Mars.
Die Schiedsrichter werden es verstanden haben. Moment. Was sagen die Schiedsrichter? Dann kommt die Antwort von Axel Steiger.
Es warb für den Kauf einer Feuerlöschpumpe.
Kauf einer Feuerlöschpumpe 1593. Das ist der erste Punkt für Axel Steiger. Und nun Frage 5. Viele Staaten verwenden auf den Briefmarken das Bild ihres Staatschefs oder Regenten. In welchem Staat bestand zeitweilig die Verfügung, Briefmarken mit dem Bild des Staatsoberhauptes nur noch kopfstehend aufzukleben?
Ich nenne jetzt Spanien.
Spanien. Nein, das ist nicht richtig.
Es handelt sich um Haiti.
Um Haiti, und ich will Ihnen ganz kurz die Geschichte dazu sagen. Dort hat man den Staatschef gestürzt, Samomon hieß er, aber den neuen Machthabern fehlt es an Geld, um sofort neue Postwertzeichen anzufertigen. Nun erging die strenge Verfügung, man wollte ja diesen Mann nicht mehr ehren, um den zu ärgern, durfte er ab von da ab nur noch mit dem Kopf aufgeklebt werden, dass er eben Kopf stand. Und so war die Geschichte mit diesen Briefmarken. Wir haben nun ein Ergebnis. Dritte Runde, allein gegen alle, das große Spiel. Axel Steiger gegen Essen in Nordrhein-Westfalen. Es gewannen mit 3-2 die 700.000 Essener. Herzlichen Glückwunsch! Nun, die Essener sind damit im Endspiel. Jetzt zu Ihnen, Herr Steiger. Sie bekommen einen Trostpreis, 500 Mark. Sollten Sie die Schätzaufgabe lösen können, kommen 250 Mark dazu. Sie haben ein Unentschieden erreicht und wir würden sagen, auch Sie sind dann Mannequin-Quiz. Sie wird gestellt jetzt von Ruth Herrmann und diese Frage entscheidet, ob Sie ein Unentschieden erreicht haben.
Ja, die Schätzfrage beschäftigt sich mit dem Steueraufkommen in der Bundesrepublik. Bitte nennen Sie uns die Steuerart, die 1975 den größten Etat im Staatshaushalt erbrachte. War es die Einkommensteuer, die Lohnsteuer oder die Umsatz- bzw. Mehrwertsteuer?
Also welche Steuerart hat das meiste Geld eingebracht? Einkommensteuer, Lohnsteuer oder die Umsatz- bzw. Mehrwertsteuer?
Ich sag mal Lohnsteuer.
Sie sagen Lohnsteuer. Wir drehen um. Was steht hier?
Lohnsteuer.
Lohnsteuer. Wir gratulieren. Ihnen auch ganz herzlich.
Na, das war doch mal ein salomonisches Ergebnis. Essen gewinnt zwar diese Runde, aber Kandidat Axel Steiger kommt über die Zusatzfrage doch noch zu einem 3:3 unentschieden. Damit bleibt er viermal unbesiegt und wird Mannequin-Quiz. Den Sonderpunkt konnten sich die Essener auch noch sichern. Es wurden tatsächlich 18 Lieder angestimmt, die mit einem Personalpronomen beginnen. So, für heute hätten wir alle Fragen geklärt. Das war Allein gegen alle vom 18. Juni 1977. Am kommenden Sonntag lassen wir an dieser Stelle den Klassenkampf wieder aufleben mit einer RIAS-Reportage von 1976. Rote Lieder der deutsch-deutschen Szene. Es erklingen die wichtigsten politischen Liedermacher aus Ost und West, Politsongs von Franz Josef Degenhardt bis zum Ostberliner Oktoberclub. Ich bin Olaf Kosert, wünsche Ihnen jetzt erstmal noch einen schönen und vor allem ideologiefreien Sonntag bei Deutschlandradio Kultur. Musik.